wir Menschen ebenfalls auf Gemeinschaft angelegt sind. Gott hat uns ja nach seinem Bild geschaffen. Und wir schauen uns heute einen der gewaltigsten neutestamentlichen Texte zu diesem Thema an, damit wir die ganze Dimension dieser Worte hier besser verstehen können. Da muss ich jetzt aber zuerst an eure Vorstellungskraft appellieren. Stell dir vor, im Verlauf des heutigen Tages oder am nächsten Sonntag kämen, sage und schreibe, 1000 neue Menschen zu unseren Gemeinden hinzu. Stell dir vor, das sind nicht nur Übersiedler aus anderen Gemeinden, sondern Menschen, die sich erstmal für Jesus entschieden haben. Und kannst du dir das vorstellen? Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz einfach. Deshalb habe ich ja auch nur von 1000 gesprochen, nicht von 3000. Wie das hier in Apostelgeschichte der Fall war. 1000 Menschen entscheiden sich für Jesus und kommen neu in unsere Gemeinden. Ist gewaltig, oder? Und jetzt die Frage, was meinst du, werden unsere größten Herausforderungen in den nächsten Tagen und Wochen, wenn Gott dieses Wunder heute tun würde? Wenn du möchtest, darfst du dich gerne mit deinem Sitznachbar austauschen kurz. Also am naheliegsten sind natürlich die Fragen rund um die Räumlichkeiten. Also denn wir haben ja vielleicht nicht so viele Räume und unsere Sicherheitsleute würden verrückt werden, wenn wir so viele Menschen in unsere Räume einen Gottesdienst feiern würden. Trotzdem wäre das Raumproblem vermutlich nicht die größte Herausforderung. Also schwieriger wäre es vermutlich, ein ganz neues Miteinander zu entwickeln. Also stell dir vor, du kommst nächsten Sonntag in deine Gemeinde und du kennst die allermeisten Personen um dich herum überhaupt nicht. Alles Neue. Noch schlimmer, dein Stammplatz ist bereits besetzt. Das geht ja gar nicht. Auch von einem, den du noch nie gesehen hast. Weit und breit ist kein freier Platz neben einer Person zu finden, den du kennst oder der dir einigermaßen vertraut vorkommt. Und schon ist der Gedanke da, das ist irgendwie nicht mehr meine Gemeinde. All diese neuen Leute gut in die Gemeinde zu integrieren, das wäre vermutlich schon eine ziemliche Herausforderung. Aber das wäre noch nicht alles. Wenn sich heute 1000 Menschen für Jesus entscheiden, dann ist die allergrößte Herausforderung vermutlich die, diese Menschen in eine lebendige Beziehung zu Jesus und in die Nachfolge hineinzuführen. Es käme also einiges auf uns mit 1000 neuen Mitgliedern zu. Also was damals in Jerusalem passiert ist, als sich an einem einzigen Tag 3000 Menschen für Jesus entschieden, das lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 47. Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten es aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Der Herr aber fügte täglich Menschen zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollten. Also das ist ganz wunderbar, eine wunderbare Art von Gemeinschaft, die hier beschrieben wird. Und da hätte ich gerne dabei sein wollen. Man machte die Gemeinschaft, diese ersten Christen, das hatte etwas wirkungsvoll. Und wenn wir diesen Text hier genauer anschauen, da erkennen wir zwei Hauptlinien. Da sind einige Dinge, die die Menschen tun, und da sind einige Dinge, die Gott tut. Und wenn irgendwo diese Art von Gemeinschaft entsteht, denn die hier umrissen ist, dann tun immer Gott und die Menschen etwas. Und es gibt einige Dinge, die erledigt Gott nicht für uns, und es gibt andere Dinge, die wir nie für Gott erledigen können. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Unterscheidung immer sorgfältig treffen. Was die Menschen aus der Gemeinde taten, steht im Großen und Ganzen Vers 42. Sie blieben beständig an vier Dinge dran, nämlich an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und an den Gebeten. Sie haben das alles nicht erst aufgezogen oder lanciert, nein, sie sind einfach dran geblieben. Und sie blieben in der Lehre der Apostel. Diese Lehre war nichts anderes als die, was die Apostel von Jesus so berichtet haben. Also damals war noch kein Buchstabe des Neuen Testamentes geschrieben. Und wer wusste denn so kurz nach der Kreuzigung und der Auferstehung am besten, was Jesus getan hatte, was er gelernt hatte? Das waren natürlich die Jünger, die Apostel. Und sie hatten Jesus bei der Bergpredigt gehört, sie hatten miterlebt, wie Jesus den Sturm gestillt hat. Sie haben vieles erlebt. Ihnen hatte er erklärt, dass er sterben und auferstehen würde. Und das, was die Jünger von Jesus davon erzählt haben, das war die Lehre der Apostel. Und die Jünger blieben am Erzählen dran und die ersten Christen blieben am Zuhören dran. Also unterdessen sind die Apostel gestorben, trotzdem können wir auch heute noch an der Lehre der Apostel dranbleiben. Warum? Genau, weil die Apostel ihre Lehre aufgeschrieben haben. Als immer mehr Menschen mit dem Evangelium erreicht wurden, kamen die Apostel mit ihrem Erzählen und Lernen an ganz natürliche Grenzen und sie konnten nicht überall sein. Deshalb hier hatten sie die Lehre aufgeschrieben. Das ist groß gesagt und unser Neues Testament. Und an der Lehre der Apostel bleiben heißt heute an die Bibel dranbleiben. Und wessen Aufgabe ist das? Ist das Gottes Aufgabe oder unsere Aufgabe? Gott wird nie für dich in einen Gottesdienst oder in einen Hauskreis gehen. An dem musst du schon selber dranbleiben, weil die ersten Christen gemeinsam an der Lehre der Apostel dran geblieben sind, ist nebenbei diese Art von Gemeinschaft entstanden und von der hier die Rede ist. Und Gott und durch diese gemeinsame Bibel lesen und sich treffen in die Häuser, kennen eine tiefe Gemeinschaft und vor allem auch tiefe gemeinsame Überzeugungen entstehen. Gemeinschaft ist auch das Nächste, was hier erwähnt ist. Die ersten Christen blieben beständig in der Gemeinschaft. Also wie wir uns das genau vorstellen, haben wir nur am Rande erwähnt. Erwähnt ist, dass man sich täglich im Tempel und auch in den Häusern traf. Und ich möchte es so sagen, dass gemeinsam miteinander in den Hauskreis gehört, seit der Geburtsurstunde der ersten Gemeinde zur Praxis der christlichen Lebens. Und sicher, dass man sich täglich traf, hatte sicher mit der ersten Faszination zu tun. Die Leute konnten es einfach nicht lassen. Sie wollten zusammen sein. Später sind tägliche Treffen zum Teil gewaltsam aufgebrochen worden. Und die großen Treffen in den Gottesdiensten und die kleinen Treffen in den Häusern gehören aber durch das ganze Neue Testament hindurch ganz natürlich zur Gemeinde dazu. Und ich sage es auch an dieser Stelle ganz bewusst nochmals, nicht Gott geht für dich in einen Gottesdienst und nicht Gott wird an einen Hauskreis teilnehmen für dich. Da musst du schon selber dranbleiben, so wie die ersten Christen das auch gemacht haben. Auf deine persönliche Entwicklung und auf die Qualität der Gemeinschaft in der Gemeinde wird dein Entscheid aber einen nicht unwesentlichen Einfluss haben. Auch am etwas Litten sind sie dann geblieben, am Brotbrechen. Also hier steht zwar nicht ausdrücklich, aber damit ist einerseits sicher das Abendmahl gemeint. Die ersten Christen blieben im Abendmahl, sie haben es nicht im Tempel gefeiert, das wäre auch gar nicht möglich gewesen, sie haben es in den Häusern gefeiert. Und bei diesem Treffen hat man offensichtlich nicht nur das Abendmahl gefeiert, so wie wir es kennen. Nein, man hat ganze Mahlzeiten also miteinander abgehalten. In anderer Übersetzung steht mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Sie waren voller Freude dabei. Dazu gehört eine kräftige Portion Gastfreundschaft. Kein Wunder, dass die Bedeutung der Gastfreundschaft immer wieder so betont wird. Und wenn die ersten Christen miteinander gegessen haben, haben sie sich gegenseitig auch daran erinnert, Jesus hat sein Blut für uns vergossen und seinen Leib für uns brechen lassen. Und jetzt sind wir erlöst und was wir sind, sind wir dank Jesus. Halleluja. Und wie das mit dem Treffen in den Häusern genau gegangen war, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Nur noch schnell die Frage, wer soll am Brotbrechen dranbleiben, Gott oder wir? Genau, das ist deine und meine Aufgabe. Schließlich steht da etwas vom Dranbleiben an den Gebeten. Eine gute Gemeinschaft hat offensichtlich auch etwas mit dem gemeinsamen Dranbleiben an den Gebeten zu tun. Und du hast richtig gehört, hier wird nicht einfach vom Gebet gesprochen, sondern von den Gebeten. Also so steht es im griechischen Grundtext. Das heißt nicht, dass die ersten Christen einfach viele Gebete auswendig gelernt haben, das vielleicht auch, wenn ich es richtig sehe, ist hier ein Hinweis darauf zu finden, dass die ersten Christen an den verschiedenen Arten des Gebets dran geblieben sind. Sie blieben am Bitten dran. Diese Art des Gebetens kennen wir am besten, sogar Leute, die sonst nicht so viel mit Gott am Hut haben, sind in der Lage, einfach in schwierigen Situationen Gott einfach um bestimmte Sachen zu bitten. Christen bitten auch, aber sie kennen noch mehr Gebetsformen als nur das Bitten. Sie sind, da ist die Danksagen oder die Anbetung, das innige Flehen, und die Fürbitte für andere. Die ersten Christen sind gemeinsam an den Gebeten dran geblieben. Das hat ihre Gemeinschaft stark und lebendig gemacht. Und wessen Aufgabe ist es, an den Gebeten dran zu bleiben? Ist es Gottes Aufgabe oder unsere Aufgabe? Genau, es ist unsere Aufgabe. Und deshalb wird Gott auch nie für dich hier auf die Knie gehen oder in einen Gebetskreis teilnehmen. Das ist unser Teil. Die Gemeinschaft der ersten Christen hatte diese besondere Qualität, weil sie an dem Dranbleiben, was ihre Aufgabe war und was Gott nicht für sie tun konnte. Und sie blieben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Das alles ist hier in Vers 42 nachzulesen. Jetzt, was Gott gewirkt hat, lesen wir in den folgenden Vers 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen. Was hier mit Furcht gemeint ist, ist viel mehr als ein bisschen Respekt und Anstand. Menschen haben plötzlich verstanden, wer Gott ist. Und das hat sie aufgeschreckt und in Furcht versetzt. Und wer hat diese Furcht bewirkt, die Jünger oder Gott? Also etwas wirkt Gott. Und es gibt heute Kreise und Zeitschriften, die es sich offensichtlich auf die Fahne geschrieben haben, mehr Gottes Furcht in unserem Land zu bewirken. Ich unterstelle in diesen Kreisen gerne ehrlich gemeinte Absichten. Aber Furcht vor Gott zu verbreiten, gehört definitiv nicht zu unserer Aufgabe. Als Gott den Israeliten am Berg Sinai begegnet ist, da musste Mose dem Volk nicht sagen, fürchtet euch jetzt gefährlichst wieder etwas mehr vor Gott und fallt auf eure Knie. Und als die Engel Gottes mit dem Glanz von Gottes Herrlichkeit auf dem Hirtenpferd von Bethlehem erschienen ist, da musste niemand zu den Hirten sagen, wollt ihr euch jetzt einfach fürchten? Nein, sie haben es von sich aus getan. Also wer kann dafür sorgen, dass wieder die rechte Furcht vor Gott entsteht? Wir oder Gott? Genau das ist Gottes Sache. Dann steht hier, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Wieder die Frage, ist es Gottes Aufgabe oder ist es unsere Aufgabe, Wunder zu tun? Genau, Wunder gehören einfach definitiv in den Aufgabenbereich von Gott. Und jeder, der selber Wunder tun will, übernimmt sich zwangsläufig. Es gibt diesen Spruch, Unmögliches erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger. Wir wissen aber, dass dieser Spruch nicht ernst zu nehmen ist, Wunder wirkt Gott. Und wie tut Gott Wunder? Hier steht, dass er die Wunder und Zeichen nicht an seinen Aposteln vorbeigetan hat. Es ist zwar unbestritten Gott, der die Wunder wirkt, aber für die Durchführung spannt er gerne seine Leute ein. Und Jesus hat am Schluss des Markus-Evangeliums unmissverständlich darauf hingewiesen, dass Gott selber dafür sorgen wird, dass dein Glauben und Zeichen folgen werden. In unserem breiten Graden ist uns diese Sicht der Dinge fast gänzlich abhandengekommen. Und ich bin aber sicher, Gott will auch heute noch Wunder wirken. Und du solltest dich nicht so sehr verwundern, wenn er das auch durch dich tun will. Und jetzt kommt der Vers 44, komm gleich zum Schluss. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und haben alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten es aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Frage, wer hat den ersten Christen befohlen, dass sie hier alles gemeinsam haben sollen und notfalls auch Besitz verkaufen sollen, um Notleidenden mit Christen mit dem Erlös unter die Armen zu greifen? Von wem stammt dieser Befehl? Von Jesus oder von Paulus oder von Jakobus? Machen jetzt ein Bibelquiz hier. Keiner traut sich. Es stammt von keinem dieser, den ich erwähnt habe. Also Befehle an dieser Art kommen vielleicht von Karl Marx oder von Fidel Castro, aber in meiner Bibel finde ich diese beiden Namen nicht an der Liste der Apostel. Marx und Castro und Co. wollten von Menschen verlangen, was man von solchen nicht verlangen kann. Auch in der Bibel findet sich an keiner Stelle ein Zwang zur Gütergemeinschaft. Dass trotzdem immer wieder Menschen bereit sind, Hab und Gut mit anderen zu teilen oder sogar veräußern, hat nicht mit einer biblischen Weisung, sondern mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. Manchmal fühlen sich Leute dazu geführt, so zu leben. Manchmal tun sie das auch nur für eine gewisse Zeit, wie hier die ersten Christen in Jerusalem. Sicher ist, Wir Menschen sind von Geburt her auf dem Satz meins, meins, meins angetrimmt. Wer es nicht glauben kann, muss unbedingt bei den Kindern beobachten. Und wenn Menschen bereit sind, so zu teilen, dann hat das Gott gewirkt. Und es wird nicht ohne Auswirkung auf die Qualität der Gemeinschaft bleiben. Ich will nur noch zwei Aspekte von Vers 47 ansprechen. Da steht, dass die Gemeinde beim ganzen Volk in hohem Ansehen stand. Frage, können wir das machen? Oder tut Gott so etwas? Antwort, so etwas tut Gott. Und wahrscheinlich ist es an dieser Stelle so wie mit den Wundern. Gott tut es, aber nicht ohne uns. Gott ist nicht für uns freundlich und zuvorkommend. Gott fährt nicht für uns einigermaßen gesitten mit dem Auto. Das ist unsere Aufgabe. Aber wenn selbst Nichtchristen eine hohe Achtung vor der Gemeinde bekommen, dann hat das Gott getan. Und noch das Letzte, der Herr aber fügte täglich Menschen zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollten. Wer bekehrt Menschen und wer führt sie in die Gemeinschaft der Gemeinde hinein? Gott oder wir? Genau, auch das tut Gott. Könnte es sein, dass er hier und hin und wieder auch durch dich und mich es macht? Ja, das ist es sehr wahrscheinlich, aber immer ist es letztlich Gott, der hinzufügt. Ich kann mir kaum etwas Aufregendes vorstellen, als dass wir als Gemeinden, zu Gott gehören, jetzt täglich das erleben, Menschen, dass Gott Menschen hinzufügt und in einer Qualität von Gemeinschaft gelebt wird, die nicht nur nach innen überzeugt, sondern auch nach eine große Ausstrahlkraft hat nach außen. Und es ist Gott oder sind es wir, die eine solche Gemeinschaft bewirken. Es ist Gott. Unser Text zeigt zwei Wege, die fest miteinander verbunden sind. Also so wie die beiden Metallprofile einer Eisenbahnmaschine. Das sind Dinge, die zu unseren Aufgaben gehören. Und hier ist nicht Gott gefordert, sondern da sind wir eingeladen, konkrete Schritte zu tun. Und auf der anderen Seite ist das, was Gott tut und was wir niemals selber tun können. Wir dürfen ihn aber darum bitten. Und ich weiß, dass Gott nur allzu gerne auf unsere Bitten hören wird. Freude am Miteinander ist ein großartiges Geschenk, indem wir tun, was an uns liegt. Eignen wir uns dieses Geschenk an und werden im selben Augenblick auch schon wieder solche, die andere beschenken. Und so hat sich Gott die Gemeinschaft vorgestellt. Ihm gehört alle Ehre dafür. Amen.